eintrauen, vielleicht, dass ihr euch ein bisschen doch jetzt langsam hier reinbegebt, weil es geht jetzt los und wir haben ein ganz tolles Musikstück, das unsere Kinder, Jugendlichen, fast Erwachsenengruppe vorbereitet hat und es wäre doch schön, wenn wir dem zuhören können. Also kommt doch bitte rein.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 7. November 2010. Begrüßt hat uns das Sunday Music Team. Den Applaus, der war ja gerade noch ein bisschen sparsam, den können wir gleich noch mal ein bisschen größer wiederholen. Die werden nämlich noch ein zweites Mal spielen. Da können wir uns schon darauf freuen. Zunächst aber möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst, der unter dem großen Thema Nachbarschaft steht. Nachbarn. Jeder von uns hat Nachbarn. Wir werden gleich noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht begrüßen wir jetzt erstmal unseren Nachbarn so ganz direkt, damit wir wissen, neben wem wir so sitzen oder auch vor oder hinter wem wir sitzen. Bevor jetzt die Nachbarschaft allzu weit ausgedehnt wird und wir jetzt gleich ein munteres Plätzewechseln veranstalten, vielleicht begrüßen wir uns mal auch in Gruppen. Alle Kigo-Kinder, die heute hier sind, sollten mal winken und die ganzen anderen begrüßen. Alle Kigo-Kinder grüßen alle anderen. Wunderbar. Alle Schüler begrüßen alle anderen. Ja, so viele Schüler sind es gar nicht. Alle, die im November Geburtstag haben, grüßen mal. Vielleicht gucken wir jetzt mal genau hin, wen wir demnächst eine Karte oder einen freundlichen Anruf schenken. Alle, die blaue Augen haben, grüßen. Alle, die nicht in Dortmund wohnen, grüßen. Boah, das ist ja richtig viel. Und alle, die in Dortmund geboren sind, grüßen. Boah, ganz schön. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wollen gemeinsam singen ein Lied, das zu diesem Morgen passt. Ein neuer Tag beginnt und ich freue mich. Und ich freue mich, Herr, auf dich. Drei Strophen. Ihr alle habt beim Eingang, beim Eintreten in den Saal einen solchen Zettel bekommen. Da stehen hinten wieder ganz viele Textzeilen drauf, die ich euch empfehle, aufmerksam zu lesen. Vielleicht nicht gerade während der Predigt, aber so doch im Laufe des Tages, weil ein paar tolle Termine stehen da drauf, die es sicherlich wert sind zu beachten, beziehungsweise auch hinzugehen. Auf ein paar wollen wir jetzt hier nochmal genauer hinweisen. Und dazu bitte ich die Ina und die Maike jetzt einmal nach vorne.
Ja, wir wollten noch ein letztes Mal auf das CAW-Konzert aufmerksam machen, das ja nächsten Samstag hier in diesem Saal stattfinden wird um 19.30 Uhr. Die Werbung ist schon seit längerem in vollem Gange, würde ich mal sagen. Jetzt müsste hinter uns ein Zeitungsartikel erscheinen. Vielleicht haben es einige gesehen, die Ruhrnachrichten haben. Letzte Woche war schon ein Artikel in der Zeitung, der hat uns sehr gefreut. Und am Donnerstag soll sogar für die, die da vielleicht mal reinschauen wollen, in der Lokalzeit, in der WDR-Lokalzeit im Fernsehen auch ein kurzer Werbeblock sein für dieses Konzert.
Ja, ihr seht schon, wir machen ordentlich Werbung für dieses Konzert und deswegen erhoffen wir uns einfach auch, dass das ein ganz, ganz tolles Event hier in der Gemeinde wird, wo viele Leute sich einladen lassen. Und da seid ihr einfach auch nochmal gefragt. Ich habe gerade schon gehört, es geht heute um Nachbarschaft. Das passt ja auch genau diese Nachbarn vielleicht einfach mal einzuladen, wo man sonst gar nicht weiß, wann soll man die mal mit in die Gemeinde nehmen, wann passt das. Ich denke, genau bei so einem Konzert passt das. Also nehmt es ernst, kommt, bringt Leute mit. Das wäre ganz toll, wenn das hier richtig den Rahmen fast sprengt. Wir haben hinten auch noch die Flyer liegen, die könnt ihr gerne mitnehmen. Macht davon reichlich Gebrauch.
Ja, und noch ganz kurz, wir bräuchten noch drei Helfer. Einen, der abends Karten noch verkauft und zwei Leute, die nach dem Konzert bereit wären aufzuräumen. Das würde nur 20 Minuten dauern. Ihr könnt mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen. Also wer sowieso zum Konzert kommen wollte und gerne auch noch ein bisschen helfen möchte, sprecht uns an. Dankeschön.
Ja, das ist also nächsten Samstag am 16.11., das ist Dienstag in einer Woche, wird hier eine Fortbildung stattfinden unter dem Thema Singen mit Kindern und wir erwarten Anke Kallauch, die uns da weiter Dinge erzählen wird und uns anleiten wird. Wer sich dafür anmelden möchte, melde sich bitte bei Claudia Rolfing. Und dann haben wir heute nach dem Gottesdienst etwas ganz Besonderes, nämlich es gibt nicht nur Tee und Kaffee, sondern auch Waffeln. Und dazu bitte ich jetzt mal das Team, das uns mehr was zu den Waffeln erzählen kann. Also sicherlich nicht das Rezept, sondern warum ihr die überhaupt anbietet.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin vielleicht für die meisten ein eher unbekanntes Gesicht. Manche kenne ich auch. Ich bin Conny und ich komme eigentlich von Connected. Heute bin ich aber hier, um euch 24/7 Prayer vorzustellen. Und zwar entsteht nämlich in Dortmund gerade ein neuer 24/7 Prayer Raum. Ein Gebetsraum. Ich weiß nicht, wer von euch 24/7 Prayer schon kennt.
24 steht für 24
Stunden am Tag. 24 Stunden am Tag.
7 Tage in der Woche.
Genau, dafür steht 24/7. Also es geht um einen Raum, einen Gebetsraum, der rund um die Uhr geöffnet sein soll. Und der entsteht momentan im Stern im Norden. Unten im Keller haben wir 3 Räume bekommen, die wir gerade einrichten. Und für diese Einrichtung brauchen wir einfach noch ein bisschen finanzielle Unterstützung, weil wir haben einen neuen Teppich reingelegt, wir brauchen Möbel und so weiter. Und ja, wir wenden uns deshalb auch an euch als Gemeinde, weil dieses Projekt ein übergemeindliches Projekt werden soll. Also wir wünschen uns, dass alle Gemeinden in Dortmund Freude entwickeln, diesen Raum zu nutzen. Und ja, also es wird eben ein Raum sein, der offen ist, immer, 24 Stunden, jeden Tag. Und deshalb verkaufen wir heute Waffeln. 50 Cent kosten die nach dem Gottesdienst. Wir sind dort vorne im Foyer. Und wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne mehr geben.
Ja, wir wenden uns an euch, weil wir gemerkt haben, es ist voll cool. Wir kennen ja schon den Gerd, der ja schon sehr oft von Stern im Norden hier geredet hat. Und ich fand es total cool, als ich vorhin reingekommen bin und ein bisschen von 24/7 Prayer erzählt habe. Und dann gesagt habe, ja, es ist im Stern im Norden, hatte ich mich schon fast wie zu Hause gefühlt. Weil, oh super, ja, und erzähl noch mehr und... Wir möchten uns einfach auch nochmal bedanken. Danke sagen, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt.
Eine gute Möglichkeit, den Raum das erste Mal zu besichtigen, ist auch in der Allianz Gebetswoche. Da werden wir auch einen Abend mitgestalten, zusammen mit Connected und...
Ja, vielen Dank. Also, nutzt nicht nur die Waffeln, sondern lasst euch durch den Geschmack der Waffel, der euch die nächsten Woche immer noch auf dem Gaumen begleiten wird, dazu anleiten, den Raum zu besuchen, denn das ist das Wichtige. Wir wollen noch einmal singen von dem gerade schon begonnenen Lied, die restlichen Strophen und dabei unsere Sammlung durch die Reihen geben. Wir sammeln heute, wie an jedem ersten Sonntag im Monat, für unsere Patenschaften, vor allen Dingen eben für Familie Pascher in Brasilien, für das Projekt Golgatha. Ich hatte ja schon gesagt, es geht heute um Nachbarn, was man alles so mit Nachbarn erleben kann. Ich werde gleich mal mit dem Mikrofon hier durch die Reihen gehen und mal so einzelne Leute fragen, was sie denn mit ihren Nachbarn erlebt haben. Vielleicht könnt ihr euch ja schon mal so die ein oder andere Episode so lebhaft vorstellen. Ich möchte eine Episode erzählen, die ich mit meinen Nachbarn erlebt habe. Und zwar wir sind umgezogen. Da war ich etwa 12 und im Nachbarhaus lebte eine Familie, die hatte auch 2 Jungs. Einer genau in meinem Alter, das wurde dann für lange Jahre mein bester Freund. Und wir wurden also, wie gesagt, beide gemeinsam älter, machten beide gemeinsam einen Führerschein. Und ich weiß, der Ulrich hatte gerade seinen Führerschein und durfte so die ersten Male selber mit dem Auto fahren. Und das Besondere war, unsere Nachbarn hatten eine Garage sozusagen unter dem Haus. Man musste also vor dem Haus runterfahren und unten im Keller war die Garage. Und mein großer Bruder hatte einen Leihwagen, weil sein Auto in der Werkstatt war. Und eines Abends wollten wir einfach mal mit dem schönen neuen Leihwagen eine Spritztour machen, sahen wir gerade, wie mein Freund Ulrich zur Garage runterging und sein Auto holen wollte. Folglich, was hatten wir zu tun? Wir nahmen das Auto, das keiner in der Straße kannte, und stellten es mitten vor seine Ausfahrt. Er fuhr also mit dem Auto raus aus der Garage, hoch, und da stand einer und blockierte seine Ausfahrt. Er kam nicht auf die Straße. Er bremst, stellt das Auto ab. Wir hatten natürlich schon ein bisschen Schiss, nicht, dass er das Auto rammt, aber es hat früh genug geklappt. Und wir verstecken uns hinter der Hecke. Und er: "So ein Scheiß, wer stellt denn hier sein Auto ab, mitten vor die Ausfahrt? Das kann doch gar nicht wahr sein. Gerade war das doch noch nicht hier. Wer ist das denn?" Und wir, wie Max und Moritz, hinter der Hecke hochgucken. "Ach, einmal, das ist aber komisch. Wer stellt denn hier sein Auto hin? oh, das müssen wir uns mal von der Nähe angucken. Wir gehen also um die Hecke raus, mein Bruder macht das Auto auf, sagt, ach, der hat sogar einen Schlüssel stecken lassen, setzt sich rein und fährt mit dem Auto los. Und erst dann dämmerte meinem Nachbarn, meinem Freund, dass, wer ihm denn diesen Streich gespielt hat. Jahre später haben wir noch gelacht. Wer hat denn von euch schon Sachen mit seinen Nachbarn erlebt? Wen frage ich denn mal? Kelvin.
Kelvin, du hast keine Nachbarn.
Doch.
Doch?
Aber mit denen erlebt man nichts.
Warum? Sind so stieselig. Moment, Augenblick, ich kann mich gar nicht retten. Sigrid.
Meine Nachbarin ist meine Schwägerin heute.
Also heute, deine ehemalige Nachbarin ist heute deine Schwägerin.
Na, das ist ja auch ein Einschneideserlebnis.
Wir wohnten noch nicht lange in Bergkamen, haben also unser Haus dort gekauft und neue Nachbarn bekommen. Der neue Nachbar, mit dem haben wir uns, wir haben uns vorgestellt, wir haben uns eigentlich auf Anhieb gut verstanden. Und da er auch handwerklich begabt ist, hat er mich unterstützt bei der Reparatur des Daches unserer Garage. Jetzt haben wir die Dachplatten abgenommen, sie waren locker oben auf dem Dach und wir standen oben. Und wir kannten ihn wirklich erst kurz. Er tritt auf eine dieser losen Platten und fällt wirklich mitsamt Platte unten in unsere Garage. Und ich habe gedacht, ich habe unseren Nachbarn umgebracht. Ich kenne ihn kaum, aber ich habe ihn getötet. Seitdem duzen wir uns. Er ist einer der nettesten Nachbarn, die ich je in meinem Leben hatte. Er ist unverletzt bei dieser ganzen Geschichte geblieben. Es hat nur meine Bohrmaschine zerlegt, aber das ist verschmerzbar. Also es war wirklich eine tolle Bewahrung und eine gute Freundschaft ist aus diesem Unfall entstanden.
Da. Sabine hat auch Nachbarn.
Ja, und zwar habe ich eine ganz nette Nachbarin. Vor ein paar Tagen durfte ich das wieder feststellen. Da hatte ich Besuch von einer Freundin, der es nicht gut geht. Und sie wollte im ein bisschen Hilfe und wir haben einfach uns nett unterhalten. Auf einmal klingelt da das und meine Freundin, also meine Nachbarin stand vor der Tür. Sabine, ich muss jetzt gerade einkaufen. Brauchst du irgendwas? Ich bring dir alles mit. Und dann hat, das hat einfach alles so aufgelockert, unser ganzes Gespräch. Und ich glaube einfach, sie war dann auch frei dazu sagen, was sie wollte.
Ja, vielen Dank für die Geschichten über die Nachbarn. Wir werden gleich noch eine ganz besondere nachbarschaftliche Geschichte sehen. Aber vorher hören wir noch einmal die Gruppe Sunday Music mit dem Stück Monday Music.
Danach machten sich die drei auf den Weg nach Sodom und Abraham begleitete sie noch ein Stück.
Soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe?
Dachte der Herr.
Wenn er durch mich zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes wird, dann kann ich es ihm nicht vorenthalten. Schließlich soll sogar alle Völker der Erde durch ihn Gutes zuteil werden. Ich selbst habe ihn auserwählt und er soll seine Nachkommen auffordern, so zu leben, wie es mir gefällt. Sie sollen das Recht achten und Gerechtigkeit üben, damit ich meine Zusage einlösen kann, die ich Abraham gegeben habe.
Darum sagte der Herr laut:
Harte Anschuldigungen habe ich über die Menschen von Sodom und Gomorra vernommen. Sie sollen ein abscheuliches Leben führen. Ich gehe jetzt dorthin, um selber nachzusehen, ob die schweren Vorwürfe wirklich zutreffen.
Die zwei anderen Männer gingen weiter in Richtung Sodom, nur der Herr blieb noch mit Abraham zurück. Abraham trat näher heran und fragte:
Willst du wirklich Unschuldige zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und die dir dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Es wäre Unrecht von dir, Sodom ganz zu vernichten. Denn dann tötest du ohne Unterschied den Schuldlosen und den Schuldigen und behandelst beide gleich. Das wäre nicht recht. Du bist der Richter der ganzen Welt und willst gegen die Gerechtigkeit verstoßen?
Da erwiderte der Herr:
Wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, werde ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen.
Abraham aber ließ nicht locker.
Ich habe es nun einmal gewagt, mit dem Herrn zu sprechen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin. Angenommen, es gibt bloß 45 Menschen, die kein Unrecht getan haben. Willst du wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt zerstören?
Nein, wenn ich 45 finde, verschone ich die Stadt.
Abraham tastete sich noch weiter vor.
Und wenn es nur 40 sind?
Der Herr versprach:
Auch dann vernichte ich die Stadt nicht.
Bitte werde nicht zornig, wenn ich weiterrede,
bat Abraham.
Vielleicht gibt es nur 30 dort.
Selbst dann werde ich es nicht tun.
Abraham setzte zum 5. Mal an.
Ich habe es nun einmal gewagt, Herr, mit dir zu reden. Angenommen, es sind nur 20.
Und der Herr sprach:
Dann werde ich die Stadt trotzdem verschonen.
Mein Herr,
sagte Abraham,
bitte werde nicht zornig, wenn ich zum Schluss noch einmal spreche. Was wirst du tun, wenn dort nur 10 unschuldige Menschen wohnen?
Wieder antwortete der Herr:
Die 10 werden verschont bleiben und ebenso die ganze Stadt.
Nachdem er dies gesagt hatte, ging er weiter und Abraham kehrte zu seinem Zelt zurück.
Ja, vielen Dank für diese sehr eindrückliche, bebilderte Predigtlesung. Wir haben heute an diesem Sonntag, heute Morgen in dem Heft mit den Losungen einen Vers gelesen, der steht: Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den Enden der Erde. Und auch das wollen wir jetzt tun. Wir wollen gemeinsam singen und dazu wird uns unsere Musikgruppe leiten und begleiten. Dürfen alle dazu aufstehen und singen.
Ja, schön, dass auch so viele Kinder da sind heute. Mit der Familienzeit sind wir alle zusammen hier und deswegen haben wir natürlich auch wieder ein paar Kinderlieder mitgebracht und ich hoffe, die Erwachsenen singen auch kräftig.
Jesus, dass wir offene Ohren haben, ein offenes Herz, offene Augen für das, was du uns zeigen möchtest. Vielen Dank dafür, dass du dabei bist.
Oft hab ich vergessen, was Jesus mir gesagt hat, von der Glut im Herzen blieb nur Flimmern in der Nacht. Hab auf Zweifel dich verlassen und ging auf fremden Wegen. Vergib, dass ich so untreu war und brenne neu in. Yeah.
Besondere Weise. Wir bilden nämlich immer so ein Tor in der Mitte. Also die Leute, die am Rand stehen, wäre ganz toll, wenn die sich gegenüberstellen und die Hände genau zusammen machen zu einem Torbogen. Und dann verabschieden wir die Kinder mit dem Segenslied und wünschen euch auch noch eine gute Zeit.
Mikrofon geht's dann doch nicht. Im Gebet für meine Nachbarn entdecke ich Gott. Das ist das Thema, Motto dieses Gottesdienstes und meiner Predigt. Ich möchte zu Anfang euch teilhaben lassen an meiner Erfahrung, wie sich die Beziehung zu Gott, zu Jesus gestaltet. Ich gehe dadurch verschiedene Phasen. Ich kenne sogenannte Abphasen, Höhen meiner Beziehung zu Jesus und zu Gott. Ich gehe durch ein intensives Berührtsein. Jesus ist da. Er ist so real. Seine Liebe ist wie ein warmer Sonnenschein in meinem Leben. Ich erlebe, dass Jesus zu mir spricht. Gebet und Lesen in der Bibel ist spannend, inspirierend und das fällt mir leicht. Vergebung setzt mich frei von Last, von Schuld und von Fehlern, die ich gemacht habe. All das verschwindet, wo Jesus mir vergibt. Und ich rede gern von meinem Glauben, weil das eben mein Leben so positiv prägt. Aber dann habe ich auch Down-Phasen, Tiefen. Da scheint Jesus ganz weit weg zu sein. Beten und Bibellesen sind mehr als mühsam. Ich lasse das dann möglicherweise auch gerne mal aus, weil ich ja das Gefühl habe, es bringt eh nichts. Ich bin innerlich unruhig, getrieben. Der Glaube an Gott ist in meinem Herz noch, in meinem Kopf noch präsent, aber mein Herz wird davon wenig, vielleicht sogar gar nicht berührt. Wie geht euch das? Kennt ihr das auch? Manchmal scheinen solche Phasen eines intensiven Erlebens von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist schon fast vergessen zu sein, weit zurück irgendwo in der Vergangenheit. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass es solche Phasen gibt, das ist nicht schön, aber das gehört in jeder Beziehung zur Realität. Es kommt vor. In zwischenmenschlichen Beziehungen tragen oft Konflikte dazu bei. Konflikte, die nicht gelöst werden, die unterschwellig immer präsent sind. Und dann entfremdet man sich voneinander. Man entwickelt sich einfach auseinander. Ich lebe am anderen vorbei und dann leben wir uns schnell auch auseinander. So etwas gibt es leider auch in der Gottesbeziehung. Und dann in so einer Down-Phase ist es wichtig, Gott neu zu entdecken. Was wir dann brauchen, ist eine Erneuerung unserer Beziehung zu Gott. Eine geistliche Erneuerung. Einen neuen Zugang zu Gott. Und ich behaupte heute mal, das Thema Nachbarn und Gebet für unsere Nachbarn, für meine und deine Nachbarn, ist so ein Zugang zu Gott. Nicht der einzige, aber ein wichtiger Zugang. Im Gebet für meine Nachbarn entdecke ich Gott. Bin ich dicht bei Gott, da kann ich seinen Herzschlag spüren. Mache ich eine neue, tiefe Erfahrung mit Gott. Ich möchte euch gerne diesen Zugang vorstellen anhand der Geschichte von Abraham, der mit Gott im Gespräch ist, wie wir das eben in diesem Puppentheaterstück gesehen haben. Und ich hoffe, ich kann euch ermutigen und inspirieren, für eure Nachbarn zu beten. Mein erster großer Gedankenkreis, der das so verdeutlicht, warum Gebet für Nachbarn einen neuen Zugang zu Gott eröffnet und uns hilft, Gott zu entdecken, ist, dass Gott meine und deine Nachbarn wichtig sind. Und damit wir diese Geschichte von Abraham richtig verstehen können, ein paar Details. Der Abraham wohnte damals in einem Ort, der hieß Mamre. Ein Ort im Bergland, etwa 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Und von Mamre aus konnte man Richtung Osten über die Ebene bis zum Toten Meer schauen. Es war ein fruchtbares Land und dort im Süden, an der südlichen Spitze, am südlichen Ende vom Toten Meer lag ein Ort, Sodom hieß der. Luftlinie von Abraham etwa 50 Kilometer entfernt. Schon ein bisschen weiter weg, aber das ist halt wie es in den USA heute auch noch ist. Die nächsten Nachbarn sind halt 30 Meilen entfernt. Diese Menschen in Sodom gehörten also zur Nachbarschaft von Abraham. Und sein Neffe Lot wohnte dort. Die Vorgeschichte zu dieser Begegnung, die hier im Puppenspiel dargestellt wurde, war, dass Abraham Besuch erhielt von Gott in Gestalt von drei Männern. Das hat im Laufe der Auslegungsgeschichte Anlass zur Überlegung gegeben, dass Gott hier in seiner Trinität dem Abraham erschienen ist. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Auf jeden Fall tritt Abraham für diese drei Männer als vollendeter Gastgeber auf. Er bewirtet sie vom Feinsten und bekommt von Gott dann eine Verheißung, dass er und Sarah in einem Jahr Eltern werden sein. Und das war für Abraham sein wichtigstes Thema, das war die große Sehnsucht seines Lebens, dass er ein Kind bekommt, dass er Nachkommen hat. Gott hat ihm das verheißen und dann machen sich die Männer wieder auf den Weg Richtung Sodom. Abraham begleitet sie noch ein Stück weit und dann gehen sie so schweigend eine ganze Weile nebeneinander her. Nach einer Weile sagt Gott auf einmal zu Mose, und wir lesen das, hören das, können das nachlesen in Vers 20, über die Leute, sagt er, von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen, ihre Schuld schreit zum Himmel. Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. In dem, was Gott hier sagt, werden drei Sachen deutlich. Gott nahm die Nachbarn von Abraham wahr. Das ist ja nicht selbstverständlich. Trotz ihrer Gottlosigkeit, trotz ihrer Ungerechtigkeit, ihrer Gewalttätigkeit, ihrer Perversität, ihrer Treulosigkeit, ihrer Schuld und Sünde. Eine Kostprobe davon kann man in Kapitel 19 lesen, etwas weiter in der Bibel. Dort erhält dann Lot, Abrahams Neffe, ich erwähnte es eben, Besuch von zwei Männern, eben von Gott selbst. Die Einwohner der Stadt, die Männer, jung und alt von Sodom, sie wollen über sie herfallen und sie vergewaltigen, sexuell missbrauchen. Das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren. Aber diese Geschichte zeigt, dass Gott selbst die Gottlosesten, die schrägsten, die unangenehmsten Nachbarn im Blick hat. Wo Unrecht und Ungerechtigkeit geschieht, da schaut Gott ganz genau hin. Wörtlich steht da das Geschrei, und damit sind die Hilferufe der Misshandelten über Sodom und Gomorra gemeint. Dieses Geschrei ist groß, ihre Sünde ist schwer. Also, dadurch, dass Menschen sich als gottlos erklären, können sie nicht Gott aussperren. Denn Gott bleibt der Herr und Schöpfer unserer Welt. Nun gehe ich mal davon aus, dass in der Regel unsere Nachbarn nicht so drauf sind wie die Leute in Sodom. Aber sie sind wie wir alle, aus biblischer Sicht, aus Gottes Perspektive, ungerecht, schuldig und verdorben. Paulus hat das im Römerbrief im 3. Kapitel so deutlich gesagt, es sei denn, dass wir durch Jesus gerecht gemacht worden sind. Aber solange das nicht geschehen ist, sind wir ungerecht. Und trotzdem nimmt Gott unsere Nachbarn wahr, weil sie ihm wichtig sind. Dann entdecken wir, Gott denkt über die Nachbarn nach. Er sagt, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? Also Gott hatte etwas vor mit Sodom, er hat sich Gedanken gemacht, er hatte Pläne. Das gilt auch heute. Für unsere Gedanken, für unsere Nachbarn. Gott macht sich Gedanken über deine und meine Nachbarn, weil sie ihm wichtig sind, weil ihm wichtig ist, was sie tun, was hier auf der Erde geschieht. Das ist Gott wichtig. Und das Dritte, Gott greift wegen der Nachbarn ein. Er nimmt sie wahr, er denkt über sie nach und dann ergreift er die Initiative. Deshalb
so heißt es, will ich jetzt hingehen, mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm tragen. Gott hat diese Schreie gehört, der Misshandelten, und jetzt ist er auf dem Weg nachzusehen, um als Richter einzuschreiten. Gott möchte nachprüfen, eine richterliche Untersuchung beginnen, vornehmen, ob es sich wirklich so verhält, wie diese Klageschreie ausgesagt haben. Abraham ist eins klar, das bedeutet nichts Gutes für Sodom. Gott wird richten. Auch heute ist Gott die letzte Instanz auf der Erde. Derjenige, der die gültigen Maßstäbe setzt. Die Bibel, das Neue Testament, lässt keinen Zweifel daran, dass Gott derjenige ist, vor dem jeder Mensch Rechenschaft ablegen muss. Unsere Nachbarn sind Gott wichtig und das heißt auch, dass sie im Fokus von Gottes Aufmerksamkeit stehen. Er nimmt sie wahr, er denkt über sie nach und Gott kommt auf sie zu als Richter, weil auch bei unseren Nachbarn die Dinge schief laufen. Im Römerbrief Kapitel 1, Vers 18, da steht, alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen und dieses Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird vom Himmel herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten. Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige Wahrheit Gottes. Es wird klar, deine und meine Nachbarn sind Gott ein ganz wichtiges Thema. Er nimmt sie wahr, er denkt über sie nach, er ergreift die Initiative wegen ihnen. Unsere Nachbarn berühren Gottes Herz. Und hier muss ich was sagen. Gottes Zorn ist anders als unser Zorn. In der Bibel wird deutlich gesagt, dass Zorn und Liebe bei Gott zusammengehören. Weil Gott uns liebt, unsere Nachbarn liebt, deswegen wird er auch zornig über sie. Also, der Ausgangspunkt war Höhen und Tiefen in unserer Beziehung zu Gott. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wenn wir da ein Thema haben, was Gott so wichtig ist, wie unsere Nachbarn, und wenn wir da mit ihm ins Gespräch kämen, könnte das nicht einen ganz neuen Zugang zu Gott bedeuten? Das kennen wir doch auf der zwischenmenschlichen Ebene, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern. Wenn Eltern endlich einmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was ihren Kindern wichtig ist. Und wo die Kinder bisher immer das Gefühl hatten, mein Papa, meine Mama, die interessiert das gar nicht, was für mich so spannend und wichtig ist. Und wenn Eltern dann auf sie zukommen und mit ihren Kindern darüber sprechen, dann finden sie das Herz ihrer Kinder vielleicht ganz neu. Möglicherweise gelingt uns das auch im Blick auf Gott, wenn wir mit ihm ins Gespräch kommen über unsere Nachbarn. Und jetzt möchte ich einen weiteren Grund nennen, warum ich im Gebet für meine Nachbarn glaube, dass wir Gott entdecken können. Nämlich, weil Gott mit mir, mit uns redet über unsere Nachbarn. Gott will uns Anteil daran geben, was er über sie denkt. Soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhabe? So heißt das, sagte Gott. Gott hatte den Wunsch, das Verlangen, mit Abraham über Sodom zu sprechen. Da gehen die beiden nebeneinander her, schweigend. Vielleicht hat sich der Abraham schon gesagt, Gott redet gar nicht mit mir. Und dann bricht Gott das Schweigen und er beginnt das Gespräch mit Abraham über seine Nachbarn. Ich behaupte, Gott will auch uns beteiligen an den Gedanken, die er über unsere Nachbarn hat. An dem will er uns beteiligen, was er im Blick auf unsere Nachbarn unternehmen will. Wir sind wie Abraham wichtige Ansprechpartner Gottes, wenn es um unsere Nachbarn geht. Das begründet Gott dann im Bibeltext in einem Art Selbstgespräch, warum das so ist. Er sagt, ich habe Abraham doch zugesagt, er soll der Vater eines großen und mächtigen Volkes werden. Am Verhalten zu ihm und seinen Nachbarn wird sich für alle Völker und der Erde das Glück und Segen entscheiden. Und dann sagt er, ich habe ihn auserwählt und so weiter. Zwei Gründe sind mir da wichtig. Gott sagt, ich will mit Abraham darüber reden, was mein Herz bewegt, weil Abraham von mir berufen wurde und von mir eine weitreichende Verheißung bekommen hat. Wir erinnern uns, es ging um das Volk, was aus Abraham entstehen sollte und das Land, was er bekommen sollte. Und dann sagt Gott, der Abraham wurde doch von mir erwählt. Wörtlich steht da erkannt. Das ist ein Begriff, der im Alten Testament auch umschreibt, wenn ein Mann mit seiner Frau schläft und dadurch den Bund der Ehe mit ihr vollzieht. Gott hat, das wird deutlich, mit Abraham einen Bund geschlossen, der so tief geht und so einzigartig ist, wie die Liebe zwischen Mann und Frau. Wenn Jesus der Herr unseres Lebens geworden ist, dann sind wir durch den Glauben auch Nachkommen Abrahams. Wir stehen durch Gott in einer vergleichbaren Position wie der Abraham. Durch Jesus hat Gott uns berufen. Uns gelten alle kostbaren Verheißungen, die Gott je ausgesprochen hat. Und durch Jesus hat Gott einen Bund mit uns geschlossen. Er hat sich mit uns verbunden. Er hat uns hineingezogen in den Kreis seiner Liebe. Und Gott will auch mit uns reden, mit dir und mir uns Anteil geben an seinen Gedanken. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir seine tiefsten Gedanken verstehen können. Und wie bei Abraham ergreift Gott die Initiative zum Gespräch. Wörtlich steht da, Gott, der Herr, Yahweh, blieb noch vor Abraham stehen. Das war für die jüdischen Gelehrten in der nachchristlichen Zeit unvorstellbar. Das war provokant, das haben die einfach geändert. Die haben stattdessen geschrieben, Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Denn wenn einer vor dem anderen schweigend stehen blieb, dann meinte das, dass jemand darum bat, dass der andere etwas sagen sollte und dass man dann ruhig auf dieses Reden, auf die Antwort wartete. Gott wartete darauf, dass Abraham mit ihm sprechen sollte. Er wollte, dass Abraham mit ihm über das, was in Sodom und Gomorra geschah, sich ereignen sollte, sprechen sollte. Liebe Freunde, was kann uns nach einem Ehekrach oder einer Ehekrise Besseres passieren, als wenn unser Partner auf uns zukommt und das Gespräch sucht? In einem Thema, was ihm oder ihr wirklich am Herzen liegt. Und in diesem Bibeltext passiert genau das. Gott sagt uns, was auf seinem Herzen ist, was sein Herzensthema ist. Und Gott lädt uns ein zum Gespräch mit ihm. Er bringt uns dieses Vertrauen entgegen. Er wartet auf uns. Er steht vor uns heute Morgen. Er wartet darauf, was wir ihm zu unseren Nachbarn sagen. Wie werden wir reagieren? Werden wir diese Chance ergreifen und antworten? Werden wir uns so auf den Weg einer Erneuerung unserer Beziehung mit ihm machen? Und dann kommt der dritte Schritt, wo der Abraham Gott entdeckt und wo wir auch Gott entdecken können. Im Gebet antworte ich Gott und habe Teil daran, wie er an meinen Nachbarn handelt. In diesem Dialog, der sich dann entspannt zwischen Abraham und Gott, der wirkt ja wie ein Handel, ja, 50, 45, 40, 30, 20, 10. In diesem Dialog geschieht Gebet, das ist Fürbitte. Und hier erkennen wir ein Geheimnis von Fürbitte. Am Anfang heißt es, Gott trat dicht heran an Abraham. Abraham trat dicht an Gott heran. Eine vertrauliche, diskrete, aber auch dringliche Zwiesprache zwischen Abraham und Gott begann. Ein lebendiges Hin und Her. Keine Liste von Gebetsanliegen, die abgearbeitet wird. Auch nicht, dass Abraham mit den Fäusten gegen eine verschlossene Tür gehämmert hätte. Nein, Abraham trat dicht an Gott heran, sprach mit ihm leise, vertraulich, eindringlich. Wisst ihr, als Gott dem Abraham gesagt hat, dass er Nachkommen haben wird, als er ihm die Verheißung erneuerte, da hörte Abraham nur zu. Aber als Gott Abraham seine Gedanken zeigt, erklärt über die Menschen in Sodom, da war Abraham zutiefst bewegt. Er sagt, Vers 25, du kannst es doch nicht machen. Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten. Du bist doch der oberste Richter. Abraham sträubte sich gegen Gottes Pläne. Er sprach mutig mit Gott. Und dabei war ihm bewusst, dass das etwas Ungeheuerliches war, was er tat. Er sagt, ich bin Staub und Asche. Er, der alte Abraham, redet mit dem lebendigen Gott, stellt ihm Fragen, stellt ihn in Frage, erinnert ihn an seine eigene Gerechtigkeit. Und wichtig, es ging dem Abraham nicht nur um Lot, um seine eigenen Angehörigen, sondern um diese ganzen bösen Finger, krummen, schrägen Typen, die dort in Sodom leben. Ich vermute, hier hat Gott selbst Abrahams Herz bewegt. Der Abraham hat eine tiefe Ahnung bekommen von dieser Spannung, die in Gott selbst ist. Dass Gott auf der einen Seite alle Menschen unendlich liebt und auf der anderen Seite, dass er der heilige und gerechte Gott ist. Wie kriegt er das zusammen? Und deswegen steht der Abraham mit seinen Bitten nicht gegen Gott, dass er Gott etwas abtrotzen müsste, sondern er greift das auf, was Gott selbst tiefstes Herzens angeht, nämlich die Rettung seiner Nachbarn. Das will doch Gott selber. Abraham appelliert an Gottes Gerechtigkeit. Er ist sich gewiss, dass für Gottes gerechtes Handeln nicht die Bosheit der vielen Menschen, sondern die paar schuldlosen Menschen den Ausschlag geben. Und Gott bestätigt das. Er lässt sich auf jede Bitte von Abraham ein. Klasse. Gott hat uns als freie Wesen geschaffen und das schließt ein, dass er es zulässt, dass wenn wir mit ihm reden, dass unser Gebet ihn bewegt, ihn berührt. Dass unser Gebet Wirkung auf Gott hat. Darauf beruhen alle Gebetserhörungen. Gott lädt dich und mich zum Gespräch mit ihm über unsere Nachbarn ein. Er bleibt vor uns stehen und er wartet auf uns. Wollen wir uns darauf einlassen? Wollen wir in unserem Innersten so berührt werden wie Abraham? Das könnte der Einstieg sein in eine Erneuerung unserer Beziehung zu Gott, dass wir Gott neu entdecken. Und vielleicht ist es dann am Anfang wichtig, dass wir bekennen, Gott, ich habe erkannt, wie wichtig dir meine Nachbarn sind, meine Nächsten sind, die Menschen, mit denen ich Tag ein, Tag aus zu tun habe. Ich erkenne, dass du sie liebst, dass sie dir wichtig sind und dass du sie retten willst. Bitte vergib mir, dass sie mich so wenig interessiert haben. Dass ich dieses Thema, was dir Gott so am Herzen liegt, ignoriert habe. Abraham brach sein Gespräch mit Gott damals bei der Zahl 10 ab. Aber wisst ihr, Gott fand einen Weg, dieses Problem zu lösen, der noch weit hinter diese Zahl 10 zurückführt. Jesus ist der eine Gerechte geworden, der für alle Menschen Rettung gebracht hat vor dem drohenden Gericht. So hat Gott diese Spannung in sich gelöst, von der ich zu Anfang sprach. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt euch einladen zu einem praktischen Schritt. Wisst ihr, wie alles begann? Dieser Dialog, den Abraham mit Gott gehabt hat. Dass die schweigend nebeneinander hergingen. Und ich habe es schon gesagt, vielleicht dachte Abraham, Gott redet gar nicht mehr. Vielleicht hat er mir nichts zu sagen. Vielleicht ist er in Gedanken schon längst weg. Ich lade euch ein, einen Weg schweigend mit Gott zu gehen. Draußen, irgendwo in der Stadt, wo ihr wohnt, im Wald, wo auch immer, an der Straße entlang. Und vielleicht denkst du dann auch, Gott redet nicht mit mir. Ich merke gar nicht, dass er da ist. Er hat mir nichts zu sagen. Aber diese Geschichte zeigt, während wir so gehen und vielleicht noch gar nichts von Gott merken, überlegt Gott sich in seinem Inneren schon längst, hat Gott in seinem Inneren Sehnsucht danach, mit dir zu reden, mit mir zu reden. Er will uns sein Herz zeigen. Lass uns, wenn wir so gehen, bereit sein zu hören, was Gott uns sagen will. Er will die Initiative ergreifen. Er will uns, dir und mir, sein Herz offenbaren. Man kann ja so eine halbe Stunde gehen, dreiviertel Stunde gehen. Ich habe das gestern ausprobiert. Ich dachte mir, vielleicht ist das genau der Weg, wie das, was hier in diesem Bibeltext ausgesagt wird, in mein Herz kommen kann. Wisst ihr was? Ich bin hier den Hellweg runtergegangen, wieder zurück, auch noch in der Nebenstraße. Manchmal wurde ich abgelenkt durch das, was in den Schaufenstern war. Und mein Herz wurde nicht von Gott berührt. Aber ich dachte mir, wenn das stimmt, ich gehe mal weiter. Und mir ist bewusst geworden, dass ich Gott sagen sollte, dass es mir leid tut. Dass es mir wirklich leid tut, dass so oft mein Herz ganz woanders ist als bei diesem Herzensanliegen Gottes. Dass mir diese Nachbarn, die ich habe, die nächsten Menschen, die Gott mir immer wieder in den Weg stellt, nicht so wichtig sind. Mich nicht wirklich berühren. Ich bin weitergegangen, kam dann schließlich nach Hause. Ich habe keine übernatürliche Offenbarung Gottes gehabt. Ich habe kein Licht gesehen, keine Stimme gehört. Aber ich merkte, als ich wieder zu Hause war, etwas ist anders geworden. Ich spürte eine ganz tiefe Freude in mir. Und ich merkte, das ist die Freude Gottes, der sich darüber gefreut hat, dass ich mich auf seinen Herzschlag habe eingelassen. Ich denke, das wird nicht der einzige Weg sein, den ich so gehen möchte. Es wird viele solche Wege brauchen. Und wer verheiratet ist, weiß das. Es nützt nicht, einmal eine Sternstunde zu haben und zuzuhören, was dem Partner wirklich wichtig ist. Das muss zum Alltag gehören. Aber das wird mein Herz, unser Herz, ganz neu von Gott berühren lassen. Wir werden Gottes Herzschlag spüren. Wisst ihr, wir können nicht eine tiefe, gute Beziehung zu Gott und zu Jesus haben und gleichzeitig lässt uns das mehr oder weniger kalt, was Gott auf dem Herzen hat. Das ist auch das, was Gott uns in der Leitungsklausur, die wir hatten, gezeigt hat. Und dann, wenn wir so unseren Spaziergang schweigend mit Gott gehabt haben, dann lasst uns auch mit Gott ins Gespräch eintreten. Für unsere Nachbarn und unsere Nächsten. Es geht um ihre Rettung. Amen.
Wir wollen auf diese Predigt antworten mit einem Lied. 3 Strophen. Er ist der Erlöser. Ja, wir haben gerade gehört, wie Abraham für seine Nachbarn gebeten hat. Und es gibt jetzt noch zwei Dinge, wo wir praktisch auch da eintreten können, für andere Menschen zu beten. Ich bitte den Jürgen Hedfeld und die Sandra Bickel mal nach vorne zu kommen und uns darüber zu berichten. Vielleicht, Jürgen, fängst du an.
Gott wartet darauf, dass wir mit ihm sprechen. Gott hört zu und antwortet. In 14 Tagen ist hier ein Gebetstag für Evangelisation und Erweckung. Genauer gesagt am Samstag, dem 20. November von morgens 10 bis 13 Uhr in verschiedenen Gruppen, Gebetsgruppen, wird hier an Themen gedacht, die wichtig sind für unseren Staat, für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinden, für unsere Nachbarn. Es werden einige Leute daher zu uns kommen von der Allianzmission, der Missionar Kroppach oder auch Dietrich Schindler von der Inlandmission. Hier aus der Gemeinde sind einige, die sich vorbereitet haben, über die Fürsorge für andere zu sprechen, mit uns zu beten oder über Kinder und Jugendliche in der Gesellschaft und in der Gemeinde. Ich möchte euch herzlich einladen, nach diesem, was wir heute Morgen gehört haben, daran teilzunehmen. Wir sind nicht nur für uns gläubig. In meinem Brief ist auf Seite 3 eine ausführliche Beschreibung dessen, was nicht nur hier, sondern auch an 17 weiteren Städten in Deutschland passiert. Ich erwarte, dass wirklich etwas ausgeht von diesem Tag. Ich möchte euch herzlich bitten, seid dabei. Und ich will euch nicht zu einer unbedachten Äußerung verleiten, aber es wäre für uns schon wichtig, ob wir da mit 20 von euch rechnen können oder mit 100. Wer könnte denn für sich so unverbindlich sagen, er könnte sich vorstellen, daran teilzunehmen? Der könnte mal vielleicht den Finger heben. Ich nehme es nicht ganz wörtlich, aber wäre schön, wenn wir es wüssten. Okay, es sind über 20. Guck mal an. Dankeschön.
Ja, ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich komme gerade vom Teig anrühren für die Waffeln. Ich habe eine ganz andere Ansage, hat mit Waffeln nichts zu tun. Und zwar geht es um eine Petition, eine Unterschriftenorganisation, Unterschriftenaktion von Open Doors. Open Doors sagt vielen schon was, wir hatten sie schon mal hier im Haus, eine Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Und es gibt jetzt eine Petition derzeit für oder gegen die Resolution gegen die Diffamierung von Religionen. Was genau meint das? Ich habe bei Wikipedia ein bisschen nachgeguckt. Viele Fremdwörter. Es geht um einen Entschluss der Vereinten Nationen gegen die Verleumdung oder Ehrverletzung von Religionen. Das hört sich erstmal ganz gut an. Der Hintergrund dazu ist, dass die Organisation der Islamischen Konferenz, die OIC, ein Verbund von 57 Staaten mit mehrheitlich oder maßgeblich muslimischer Bevölkerung, diese Resolution gegen die Diffamierung von Religion bei den Vereinten Nationen eingebracht hat. War ein bisschen aus der Puste. Diese zielt darauf ab, Worte und Taten zu kriminalisieren, welche im Verdacht stehen, gegen eine bestimmte Religion gerichtet zu sein, vor allem aber gegen den Islam. Damit würde den nationalen Gesetzen internationale Legitimität verliehen werden, die Blasphemie bestrafen oder auf andere Weise Kritik an Religionen und halt besonders dem Islam verbieten. Ja, für Christen hat das sehr starke Konsequenzen oder Folgen in muslimischen Ländern. Das könnte bedeuten, dass Bibellesen in der Öffentlichkeit verboten wird. Das könnte bedeuten, dass man christliche Lieder nicht singen darf. Dass man bestraft wird, weil man ein Gespräch hat mit einem Nachbarn über den christlichen Glauben. Es kann alles als Beleidigung der anderen Religionen, des Islams hier, gewertet werden. In den vergangenen Jahren hat es eine spürbare Abnahme in der Zustimmung zu dieser Resolution innerhalb der Vereinten Nationen gegeben. Und in diesem Jahr könnte es zum ersten Mal passieren, dass sie abgelehnt wird. Deswegen zählt jede Unterschrift, jedes Gebet. Und es wird Ende dieses Jahres darüber abgestimmt, im Dezember. Davon geht man aus. Sie wird jedes Jahr aufs Neue eingebracht in der Kommission oder in der Besprechung. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr euch daran beteiligt, damit wir uns für die verfolgte Gemeinde in diesen Ländern einsetzen können. Es liegen Unterschriftenlisten hinten beim Waffelverkauf aus. Und es wird auch, ich denke, morgen einen Link geben, der über den Gemeindeverteiler verschickt wird, wo ihr auch einfach die Petition per Mausklick quasi oder per Angaben im Internet unterzeichnen könnt. Super, vielen Dank.
Ja, ich möchte euch einladen, mit euren Nachbarn gleich noch ein bisschen zu verweilen, ins Gespräch zu kommen bei Kaffee und Tee und Waffeln. Wer Fragen hat, kann sicherlich auch kompetente Antworten am Infostand bekommen. Da liegen eben, wie gesagt, auch Informationen aus und da stehen auch freundliche Menschen, die gerne stehen bleiben und Antworten geben. Und wer ein ganz persönliches Gespräch sucht, wo er Begleitung, Fürsprache, Fürbitte erfahren kann, der ist herzlich eingeladen, hier im Saal zu bleiben. Vorne unter den orientalischen Palmen findet man Gesprächspartner oder auch hier vorne in den ersten Reihen. Wir wollen noch einmal singen und ich bitte euch dazu aufzustehen, bevor wir uns unter den Segen Gottes stellen. Den ich euch zusprechen möchte. Keinen Tag soll es geben, an dem ihr sagen müsst, niemand ist da, der uns schützt. Keinen Tag soll es geben, an dem ihr sagen müsst, niemand ist da, der uns hilft. Keinen Tag soll es geben, an dem ihr sagen müsst, wir halten es nicht mehr aus. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.